Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Ich glaube, ich war ein Arschloch zu meiner ganzen Familie und das tut mir heute noch leid. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, wenn du halt einfach immer, wenn Leute dich halt irgendwie mit offenen Armen auffangen möchten und du dann aber selber sagst, ja, ihr habt da keine Ahnung und ich mache und ich tue und ich will eure Kritik nicht hören, wobei die ja gut gemeint war.
Ich treffe Philipp Kramer, einen echten Enthusiasten in jedweder Form. Er hat in Sterneküchen gearbeitet, ist auch mal auf die Nase gefallen und hatte bis vor kurzem die kulinarische Verantwortung über 60 Hotels in der Dachregion. Wir sprechen über Glaubenssätze unter Köchen, Mut und die Verantwortung von Senior Leadern und was sich an der Ausbildung von Köchen ändern muss. Ich bin André Claude Purat und dies ist der GM Cocktail Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hi Philipp.
Hi André, danke für deine Zeit und die Einladung.
Ja, immer gerne. Ich habe mir das ja schon lange vorgenommen, mit dir mal eine Folge aufzunehmen, weil ich finde, du bist ein spannender Typ und hast eine Menge zu sagen und deswegen treffen wir uns heute. Und ich habe gesehen, du heißt Philipp B. Kramer. Wofür steht das B? Hast du bestimmt noch nie erzählen müssen.
Nee, noch nie. Sebastian, tatsächlich.
Ah, okay. Und wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, du warst verantwortlich für 60 Küchenchefs oder hast die kulinarische Verantwortung gehabt für knapp 60 Hotels. Ist das ein Hühnerhaufen oder geht man da konstruktiv miteinander um? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kommt halt ein bisschen drauf an, ne? wie alt so das Durchschnittsalter ist. Also du kommst da rein, ich habe das ja ein paar Jahre gemacht. Und wenn du das erste Mal in so eine Küche reinkommst, großes Kongresshotel oder so, und da steht da so ein altgedienter Mit-50er Küchenchef und dann kommt da irgendwie so ein Schnulli mit langen Haaren rein marschiert, dann hast du erstmal ein Wahrnehmungs-Challenge. Ja? Ja. Und wenn du dann aber... Und das ist mir halt immer wichtig, dass man Leuten nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe die trifft. Und dann ist es halt in den meisten Fällen immer in der ersten halben Stunde, dass alle merken, okay, wir haben ein Ziel und das ist, uns zu verbessern. Und dann funktioniert das. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich ja, wie du schon einleitend gesagt hast, eine recht gute Ausbildung genossen und auch viele Stationen gemacht. Und ich weiß immer noch, wie es geht. Und dann stellen wir uns einfach mal einen Tag in die Küche. Und dann wissen alle, okay, der kann nicht nur quatschen, der kann auch kochen.
Der kann mitmachen. Also ja. Ist das der Schlüssel? So, also erstmal braucht man ein dickes Fell für so eine Rolle?
Nee, ich glaube nicht. Der Ton hat sich ja eh schon sehr geändert in den letzten und wir sprechen bei mir über etwas mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Da ist schon ein Riesenwandel passiert. Ja? Und das wird auch oft im Fernsehen ein bisschen falsch dargestellt, finde ich. Mhm. Weil wir sind nicht die toughen, roughen Superheroes, die sich durchbeißen müssen. Da hat sich echt viel getan und da wird auch viel auf Mitarbeitende geachtet und das ist echt gut. Klar brauchst du auf der anderen Seite ein dickes Fell, weil du halt viele Ideen hast. Das ist Teil deines Jobs. Und du wirst immer wieder mit Ideen scheitern, ja. Und die können noch so, und du kannst noch so überzeugt davon sein. Und manchmal sind auch deine Teams davon total überzeugt. Aber dann kommt irgendeine übergeordnete Instanz, die dann der Meinung ist, dass das halt gerade nicht ins Line-Up passt und dass man sich vielleicht anders oder in eine andere Richtung entwickeln will. Und dann brauchst du ein dickes Fell, weil Erfolge feiern ist einfach, Niederlagen wegstecken ist schwierig, ne? Das kennen wir vom Sport, aber daran wächst man. Und ich finde, wenn man konstruktiv mit Niederlagen umgeht und dann sagt so, okay, muss ich vielleicht beim nächsten Mal besser verkaufen, vielleicht lag es an mir oder ja, vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht reif dafür. Vielleicht wäre es in einem anderen Unternehmen reifer gewesen, weiß man nicht. Ist ja auch immer so ein bisschen Mindset von der Führungsetage. Mhm. Manchmal ist es frustrierend, aber Frustration gehört in jedem Job dazu und da muss man halt auch irgendwie ein Stück weit neue Energie rausziehen.
Frustration kann man ja umwandeln eigentlich in eine positive Energie. Ich war ja selber oder bin ja Koch, wie du weißt, und hatte selber auch lange Jahre Verantwortung in der Küche. Und wenn ich mir was Tolles überlegt habe, aus meiner Perspektive Tolles Kulinarisches überlegt habe und das nicht so gut ankam, war ich auch oft enttäuscht, dass man das nicht so nachvollziehen konnte, welche Gedankenspiele ich da hatte. Wie gehst du dann mit Enttäuschung um?
Im ersten Moment ist das nicht meine größte Stärke, mit Enttäuschung umzugehen. Ja, ich musste da sehr viel dazulernen. Früher habe ich Enttäuschung immer erstmal persönlich genommen. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit dieser Koch-Historie zu entnehmen, weil viele Kollegen, die halt gerade so in der Küche im Leadership sind, sind ja doch recht selbstverliebt, sage ich mal. Und das hatte ich auch, ja, ganz klar. Und wenn dann meine selbstverliebten Ideen nicht angekommen sind, ob es das beim Team ist oder bei den Gästen oder bei der Geschäftsführung, dann nimmt man das erstmal als persönliches Ding. Das ist ein Prozess, daraus lernt man, wenn man sich selbst reflektiert, glaube ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kannst du einfach sagen, okay, wenn ich vernünftig erklärt bekomme, warum es nicht funktioniert, mit so einem Nein alleine kann ich nicht gut umgehen. Hm. Aber wenn es mir vernünftig erklärt wird, ich das verstehe, nachvollziehen kann, dann kann ich daraus ja auch dann umdenken und positive Energien ziehen. Aber das war nicht von heute auf morgen, das war ein Prozess.
Ja. Wir hatten ja neulich das Vergnügen, zusammen beim Chef's Table Mainz zu sprechen, und wir haben über Berufsstolz gesprochen und dass viele Köche immer als Argument ihren Berufsstolz hervorheben und manchmal vielleicht auch als Ausrede nutzen oder als Argument, Dinge nicht zu tun oder sich nicht weiterzuentwickeln oder eben nicht über den Tellerrand zu schauen, weil es eben diesen Berufsstolz gibt. Was löst es in dir aus, wenn Köche über Berufsstolz sprechen oder das vorschieben?
Also ich finde, grundsätzlich können wir stolz auf unseren Beruf sein, weil wir machen in dem, was wir machen, und da geht es nicht um Sternegastronomie oder um die Frittenbude oder um wen auch immer. Wir erreichen mit dem, was wir tun, Gäste. Und ich finde, das, was wir tun, ist ultimativ intim. Weil was wir zubereiten, das gucken sich Leute nicht nur an, das stellen die sich nicht in den Raum, das nehmen die in ihren Körper auf. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und da finde ich, ist Verantwortung.
Entschuldigung, das ist ja echt eine spannende Aussage. Das habe ich noch nie gehört. Aber das ist so, finde ich total wichtig, diese Erkenntnis gerade. Sorry, dass ich dich unterbreche. Du gibst was und stellst was her und schaffst was mit deinen Händen und mit deinem Hirnschmalz, vielleicht nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber, und das nehmen die Leute nicht nur wahr, sondern sie nehmen es auf. Finde ich total schön.
Und ja, da finde ich halt, da haben wir halt Verantwortung und Stolz gehören ein Stück weit, finde ich, zusammen. Und deshalb, wenn wir Gäste mit Augen, Ohren, ich meine, wie viele, ich meine, gut, wir haben es nie geschafft, dass wir ein Handwerk geworden sind. Ja, wir werden immer noch von der IHK geprüft. Das ist sehr schade, weil bei den Handwerkskammern gibt es schönere Meisterbriefe als bei uns, muss ich sagen. Egal, nicht vom Thema abweichen. Ich finde, dass wir sehr, sehr stolz sein können, wenn wir Gäste mit allen Sinnen berühren, ja, und wenn das gut ist. Und wir schaffen, und das sind ja nicht nur wir Köche, das sind ja die ganzen Teams, ja, die ganzen F&B-Teams. Wir schaffen Erlebnisse, ja. Ob das für Firmen sind, bei Corporate-Veranstaltungen oder für Familien oder einfach nur für Leute, die, warum gehen Einzelreisende abends in die Bar? Ja, oder ins Restaurant und setze ich alleine da an den Tisch. Ich habe das auch oft gehabt. Ja. Und das ist nicht das schönste Gefühl, wenn man innerhalb einer geselligen Runde quasi alleine am Tisch sitzt.
Ja? Das stimmt.
Und dann isst. Und wenn das aber dann lecker ist und man man hat einen guten Abend, man ist total toll bedient worden, man hat was super Leckeres auf den Tisch gekriegt. Das war vielleicht sogar auch noch schön angerichtet im besten Fall. dann glaube ich, können wir da sehr stolz drauf sein, dass wir da Menschen, die alleine unterwegs sind, einen schönen Abend bereiten, eben innerhalb dieser Gesellschaft um sie herum. Ja? Das ja. Schlimmste, was es ist, ist alleine in der Bar zu sitzen oder alleine in einem Restaurant zu sitzen. Das finde ich ist das Traurigste. Das egal wie schön das Teller ist, aber wenn du alleine in einem Restaurant sitzt, da tun mir immer alle leid. Ich ja. tue mir leid und die drumherum mir auch.
Ja, also ich hatte das tatsächlich auch schon oft, dass ich irgendwo in einem Restaurant saß und habe so ein geiles Essen gekriegt und konnte es einfach mit niemandem teilen. Also ich habe dann Bilder gemacht, wie so ein Idiot, irgendwie sitzt du dann da und knippst dann die Teller ab und denkst auch, hoffentlich guckt keiner, um das dann virtuell zumindest zu teilen, wie toll das ist, ja, Geschmack und so kannst du ja natürlich virtuell nicht teilen, aber kann ich total nachvollziehen. Wolltest du das schon immer machen? Also hattest du schon immer den Wunsch von Kindheit an, irgendwie in die Richtung Küche zu gehen oder als Koch zu arbeiten, oder ist das durch Zufall entstanden, die Idee?
Ich habe als Kind und Jugendlicher immer gerne gekocht und ich habe halt immer so zu Familienfeiern oder so geguckt, dass das liegt auch ein Stück weit an meiner Oma, die einfach eine super geile Gastgeberin war und wir eine große Familie waren und die sich immer um alle gekümmert hat. Ja. Dann fängst du halt irgendwann an, die so zu unterstützen. Ja, was kann ich noch machen? Kann ich dir helfen? Ich bringe die Getränke an den Tisch, whatever. So wie das meine kleinen Kinder jetzt mittlerweile auch machen. Ja, und dann nach der Schule und im Zivildienst war dann relativ klar, dass ich nicht studieren gehe, weil ich da einfach überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und glücklicherweise hat ein Kumpel von mir, einer meiner besten Kumpels, ein Jahr vor mir die Ausbildung angefangen und konnte halt mit sehr, sehr vielen Vorurteilen auch schon Ende der 90er aufräumen. Und dann habe ich mich entschieden, ey, wenn der das schafft und auch seinen Freundeskreis beieinander hält, weil das ist ja immer so das, ne, Freunde und Familie weg, du isolierst dich halt so komplett durch die Arbeitszeiten, dann habe ich gesagt, so, okay, das probiere ich auch. Und das war echt eine sehr, sehr gute Entscheidung, muss ich sagen.
Und du warst zwischendurch auch mal selbstständig, habe ich gelesen. Mit einem Bistro. Hattest du da Herausforderungen? Also was ist grundsätzlich so eine der größten Herausforderungen in der Selbstständigkeit?
Also bei mir war das so, ich war so Anfang 30, hatte ein paar gute Stellen hinter mir und hatte die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant in meiner Heimatstadt zu übernehmen. Ja. Und dann halt so im Leben ist, Euphorie. Kann auch sehr blendend sein. Ja. Und da man ja weiß, was man kann, setzt man da, oder ich zumindest, ich habe einfach einen falschen Fokus gesetzt und habe relativ wenig auf Leute, die mir sehr nahe standen, gehört. Immer mit diesem Hintergrund, ihr habt ja keine Ahnung von dem, was ich tue.
Ja. Ja. Hast du gedacht, war dein Mindset.
Genau, das war so mein Mindset, wo ich gesagt habe, so, ey, ganz ehrlich, ihr könnt ja alle quatschen, was ihr wollt, aber ich bin der hier 6 Tage die Woche steht und auf den Montag mein Büro macht und keine Freizeit mehr habe und hier gerade mein komplettes Privatleben auf den Prüfstand stelle. Und es gab im Nachhinein viele, viele Anzeichen, von Leuten, die einem sehr nahe stehen, die gesagt haben, so, hör zu, da muss ich was ändern, das funktioniert so nicht. Und ich habe halt auf die falschen Leute gehört zu dem Zeitpunkt und der falscheste, auf den ich gehört habe, war ich selber. Ja, ich habe mich einfach komplett verrannt und immer gedacht, wenn ich noch mehr mache, dann kann ich es noch besser schaffen und habe mich selber in eine Lethargie geschubst, aus der du dann gar nicht mehr vernünftig rausgekommen bist. Und
würdest du sagen, dass du ausgebrannt warst?
Komplett. Ja. Komplett. Ich habe einfach außer dem Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück nur noch für diesen Laden gelebt. Und irgendwann ist meine damalige Lebensgefährtin dann auf die Idee gekommen, zu einem ehemaligen Chef von mir anzurufen und zu sagen, hey, hier, hör zu, wir müssen mit dem Typen mal reden. Und ich glaube, der Einzige, auf den der hört, bist du.
Ja.
Und das war sehr, sehr gut, weil das eine Person ist, die in ihrem Leben sehr, sehr viel geschafft hat, vor der ich sehr, sehr viel Respekt habe, mit der ich nach wie vor freundschaftlich verbunden bin. Und der hat mir den Kopf gewaschen, aber vom Allerfeinsten.
Ja. Wie viel Prozent Arschloch warst du in der Phase?
Na, ich habe das immer versucht, in mich selber reinzufressen. Also zu meinen Mitarbeitenden war ich kein Arschloch.
Ja.
Ob ich zu meinen Gästen ein Arschloch war, kann ich nicht beurteilen. Es waren relativ wenig da. Deshalb kann es durchaus sein, dass ich eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt habe, die vielleicht nicht so gut angekommen ist. Ich habe den Laden eröffnet, ein halbes Jahr bevor das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getreten ist.
Mhm.
Und habe dieses halbe Jahr auch schon nicht rauchend, also es durften keine Raucher in den Laden.
Ja.
Das hatte den Vorteil, dass ich in der Silvestersendung von der WDR-Lokalzeit mit meinem Restaurant war. Das hat aber, glaube ich, trotzdem, das halbe Jahr hätte sicherlich dazu führen können, dass ich mehr Stammkundschaft gewinnen kann, weil ich für viele, gerade in dieser heißen Diskussion, damals mit Nichtrauchen und Rauchen verprellt habe, die mir dann dementsprechend gar nicht erst die Chance gegeben haben.
Ja.
Das war so ein Learning, wo ich gedacht habe, so manchmal ist es vielleicht nicht so schlau, Pionier zu sein. Muss man auch lernen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, ich war ein Arschloch zu meiner ganzen Familie und das tut mir heute noch leid. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, wenn du halt einfach immer, wenn Leute dich halt irgendwie mit offenen Armen auffangen möchten und du dann aber selber sagst, so, ja, ihr habt da keine Ahnung und ich mache und ich tue und ich will eure Kritik nicht hören, wobei die ja gut gemeint war.
Ja.
Das hat auch ein bisschen Zeit gedauert. Also ich bin sehr gut aufgefangen worden von der Family, aber ich glaube, ich habe da schon im Familienkontext Narben produziert und die mussten heilen. Also.
Ja, krass. Du hast auch neulich beim Chefstable in Mainz gesagt, dass Küchenchefs sich keinen Narzissmus mehr erlauben dürfen. Was bedeutet das für dich?
Ich sehe das ja ich bin ganz gut vernetzt in der Sterne-Gastronomie.
Mhm.
Und wenn ich mich mit den Jungs unterhalte und dann selbst 3-Sterne-Gastronomen sagen, ey, früher hatte ich hier einen Stapel von DIN A4-Bewerbungen auf dem Tisch liegen, weil Leute alle fürs Zeugnis zu mir gekommen sind.
Ja.
Und jetzt sind das so 4 und davon sind 5 scheiße. Ja?
Ja.
Dann weiß ich genau, und ich sehe das ja dann auch, die sich selber in den Hintergrund stellen und das Team, und da geht es gar nicht so darum, klar, ich meine, bei Verleihungen oder so, ja, da gibt's halt, aber wenn du denen auf Social Media folgst, dann siehst du halt einfach, dass die ihre Person in den Hintergrund stellen und sagen, das, was ich mir ausdenke, das funktioniert nur mit diesen Leuten um mich rum. Und das ist das, was wir hier schaffen. Und wenn du dich dann mit den Teams unterhältst, dann sagen die so, ja, das ist halt einfach echt ein Mensch, mit dem kann ich arbeiten. Und aus meiner Historie, ich hatte zum Glück immer nur gute Küchenchefs, wirklich durch die Bank weg. Muss man aber sagen, wenn du dich mit anderen unterhältst, die Küchenchefs, die in den Ende 90ern, Anfang 2000ern mit einem Narzissmus, dass sie das Nonplusultra sind, die finden heute keine Leute mehr. Safe.
Ja, krass. Du hast ja in diversen Sterneküchen gearbeitet, habe ich zumindest deinem Lebenslauf entnommen. Auf welche Charaktere trifft man da so? Und gibt es da so eine Dynamik, die fast Stereotyp ist in den Küchen? Also, dass es immer so die gleichen Protagonisten gibt mit ihren Eigenheiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe selber nie in einer Sterneküche gearbeitet.
Ja, gibt's natürlich. Also, du hast halt immer, und ich aus meiner Erfahrung aus, ne? Es gab halt immer den Küchenchef-Leader. Dann gab es in den meisten Fällen einen super starken Sous-Chef, der dem, und das hatte ich zum Glück auch immer, der dem Küchenchef seine ganzen Spirenzien weggehalten hat. Also ne, das, was da irgendwie so an HACCP-Konformität oder an dem Ticken hier nochmal besser. Das ist oft so der bissige Sous-Chef, der halt einfach sich hochknabbert. Und das ist so wichtig und das ist so toll, wenn du solche Leute hast. Und dann runtergebrochen aufs Team hast du dann immer so ein paar, du hast immer einen so super arroganten im Team, wirklich, ja, der so alles besser kann. Ja. Ja. Und aber dann in so den richtig krassen Zeiten, in den Peak-Zeiten, immer Hilfe braucht, ja, weil er immer absäuft. Ja? Und dann hast du halt zwei.
Ja, Schönheit ist nicht alles, ne?
Ja, genau. Und dann hast du halt zwei, drei so richtig so Handwerker, ja, die einfach ihr Ding machen und wo dann halt wirklich jede Rezeptur immer gleich ist. Ja? Das war auch gut. Und bei den Azubis hast du fast immer, dass du irgendeinen dabei hast, der, also es war bei uns jedenfalls immer so, aus einer total schwachen sozialen Schicht kam,
ja,
aber der im Endeffekt die beste Prüfung gemacht hat. Und das ist das Schöne an, also zu meiner Zeit war es halt so, dass wir halt super viele Abiturienten,
ja,
in der Brigade hatten zur Ausbildung. Aber die so vom sozialen Status her am schwächsten unterwegs waren, die haben einfach geackert und geackert und geackert. Ja. Und die wussten nicht immer, ob sie den richtigen Ton treffen oder ob sie es richtig machen. Und mit denen gab es auch ab und zu mal ein bisschen Clinch. Aber bei denen, das war immer offen und ehrlich. Und das ist das Schöne an unserer Branche, dass halt bei uns ist es vollkommen egal, wo du herkommst, egal welcher Bildungsstand, egal welches Herkunftsland, wenn du durch qualitativ hochwertige Arbeit und Teamplay überzeugst, kannst du es richtig weit schaffen.
Absolut. Und wir müssen viel, viel mehr darüber reden. Das hatten wir ja auch beim Chef's Table diskutiert in unserer kleinen Ansprache, dass wir viel mehr positiv herausstellen müssen, was diese Branche kann. Und leider ist ja Back of House immer so ein bisschen im Verborgenen. Wie siehst du es, wie steht es allgemein um die Sichtbarkeit von Köchen in der Hospitality? Abgesehen von den zu respektierenden Fernsehstars, die wir haben, aber wie steht es um die Sichtbarkeit der einfachen Köche?
Ich glaube, da müssen wir eigentlich so einen Weg gehen. Wie du weißt, ich bin Mannschaftssportler, mein Herz hängt am Eishockey. Und da ist auch nicht immer der eine was, ja. Und ich finde, wenn du so junge, aufstrebende, herausragende Sportler siehst, nehmen wir mal einen Leon Dreiseitel, der in Amerika gerade richtig steil geht und das schon seit Jahren. Wenn der spricht zur Presse oder auch zu seinem Team, da ist es immer das Team und nicht die eigene Leistung. Weil wenn der keinen Pass kriegt, kann er auch kein Tor schießen. Und ich finde, dass bei uns, ich habe das bei mir immer gemacht, als ich Küchenchef war, wenn es Lob am Tisch gab, musste einer vom Team raus.
Ja.
Wenn es Kritik gab, dann bin ich rausgegangen. Ja, weil ich trage die Verantwortung, ich bin der Küchenchef, ich mache das. Aber wenn es Lob gab, dann immer Sous-Chef oder manchmal auch ein Azubi. Ja, einfach rausschicken und Kochjacke zeigen, ist sehr wichtig, finde ich.
Ja.
Ja? Und das sehe ich aber viel weniger in Form von Front-Cooking. Das finde ich ein bisschen, das haben wir tot gekocht, sage ich mal.
Ja.
Ich finde, und da gibt es auch Ansätze in der freien Gastronomie, dass halt Küchen viel mit Köchen im Service arbeiten, die dann halt das Essen machen und dann auch selber rausbringen. Und der ganze Getränke- und Weinservice dann über Sommeliers und ausgebildete Refers und Restaurantfachleute geht. Das finde ich ist eine gute Sache, weil ich finde,
find ich auch.
Es sollen alle ihren Teil am Gasterlebnis haben. Und ich merke das, wenn ich in solchen Restaurants unterwegs bin, dass das so super positiv ankommt und dass dadurch dann auch eine ganz andere Wertschätzung kommt. Weil wenn immer nur der Küchenchef rauskommt, hast du nur eine Identifikationsperson für diese Küche.
Stimmt.
Wenn du aber den ganzen Abend im Laden sitzt und du siehst dann 4, 5, 6 verschiedene Leute in Kochjacken, dann kriegst du auf einmal ein Gefühl dafür, so, oh krass, das sind ja genauso viele wie im Service. Ja, oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann bekommst du viel eher, wenn du da, gut, ich habe auch ein anderes Gespür dafür, weil ich ja aus der Branche komme. Aber ich glaube auch, dass der 0815 Otto Normal, wie auch immer Gast, dann ein Gespür dafür kriegt, so hey, hier arbeiten richtig viele Menschen für dieses Essen. und für dieses Erlebnis. Und ja, das finde ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz.
Finde ich auch. Müssen sich Köche mehr trauen? Weil ich, also es hat einen Grund, warum ich das frage, weil ich denke, dass nicht alle Köche immer gerne auch zum Gast gehen, weil es ja auch bedeutet, sie müssen irgendwie Stellung beziehen oder einen geraden Satz reden, obwohl sie vielleicht einfach keinen Bock haben da drauf. Also mal davon abgesehen, dass die allermeisten natürlich einen geraden Satz reden können, aber auch keinen Bock haben, sich mit Gästen auseinanderzusetzen. Aber müssen sich Köche mehr trauen, um was zu tun für die Sichtbarkeit?
Ja, aber, und da kommen wir zum Leadership, da müssen wir die hinbringen. Ja? Und das war halt auch immer mein Gedanke, zu sagen, vor Leute zu treten. Und in dem Restaurant, wo ich da gearbeitet habe, hatten wir eine Terrasse von über 300 Sitzplätzen. Ja? Und wenn du da jemanden rausschickst, dann ist es gut, wenn die Person weiß, es kommt was Positives. Ja? Mhm. Dann geht die ganz anders raus, als wenn sie eine Schelte erwartet.
Ja.
Und wenn du aber gelernt hast, mit Menschen zu kommunizieren, mit Menschen zu sprechen, aber das kannst du nicht von jedem erwarten, dann kannst du auch jemanden mal in eine Situation schicken, die halt konfrontativer ist.
Ja? Ja.
Aber das ist halt eine Geschichte, das kannst du nur dadurch ja bringen, wenn du die Leute dahin trainierst. Ja? Und das ist einfach, das gehört sich so, dass man in der Küche offen und ehrlich und aufrichtig miteinander spricht und dass man den Leuten auch die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln. Und da gehört das Thema Gast. Ich meine, wir haben in unserer Ausbildung dieses Gastgespräch, Hausgespräch, dieses total lächerliche, wie ich finde, Thema. Und ich war auch eine ganze Zeit lang im Prüfungsausschuss für Köche. Ich habe das immer total bescheuert gefunden, weil welcher Azubi macht das? Keiner. Ja, das übst du ein, zweimal mit deinem Küchenchef oder mit irgendeinem Mentor und fertig. Ja. Aber das echte Gastgespräch, das lernst du learning by doing. Ja. Oder dass du einfach mal so jemanden mitnimmst und sagst so, hey, komm mal zu, wir haben jetzt hier gleich eine Herausforderung, das scheint ein schwieriger Tisch zu sein.
Ja.
Komm mal mit. Ja, und dann zeige ich dir mal, wie man mit so einer Situation umgeht, ohne dass das eskaliert und ohne dass irgendeiner von uns das Gesicht verliert.
So ein echtes Vormachen, ne?
Also genau.
Ja. Nicht so Laboratmosphäre. Ich habe ja in der Vergangenheit jetzt schon mit zwei deiner Kollegen so eine Folge aufgenommen, einmal mit Stefan Eberhardt, dem Küchendirektor vom Adlon. Wir haben auch über Ausbildung gesprochen und zuletzt habe ich mit Gordon Blume, der war auch lange Küchendirektor, erst im Hilton und dann im Hyatt in Mainz. Ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, weil mir Bildung so wichtig ist und weil ich glaube, dass Bildung überhaupt der Schlüssel ist für alles in dieser Gesellschaft auch. Bis ins kleinste Detail lässt sich das runterbrechen. Was glaubst du, vielleicht nur eine Frage zur Bildung, was glaubst du, woran erkrankt die Ausbildung der Köche am meisten? Also was ist der größte Fail einfach gerade? Ich meine, mal davon abgesehen, dass die Ausbildungsordnung gerade geändert wurde, ich glaube, nach über 20 Jahren mal wieder angefasst worden ist und neu auf die Beine gestellt wurde. Aber eigentlich müssten wir schon wieder an der nächsten Reform arbeiten. Was ist so das größte Ding?
Ich glaube, dass die Digitalisierung ein wichtiger Teil wäre. Klar braucht man da auch eine gewisse Infrastruktur in den Betrieben, die das können. Vielleicht könnte man aber auch von der IHK einfach so eine Art Übungs-Digitalisierungsprogramm aufsetzen, wo man einfach sagt, okay, da kann jeder ausbildende Betrieb drauf zugreifen und da hat man die Möglichkeit, Rezepturen zu erfassen, Kalkulationen durchzuführen. Da hat man die Möglichkeit, so eine Art HCCP-Leitfaden mit durchzumachen. Ich glaube, dass das der eine Schritt ist und der andere ist mehr Fokus auf Gemüse. Mhm. Weil ich in vielen, gerade in gut bürgerlichen Küchen, ist immer noch Fleisch.
Ja.
Und in Österreich sehe ich da ganz gute Ansätze. muss ich sagen, wo viel Gemüse, unterschiedliche Garmethoden, mal neue Ansätze und so, wo man einfach sagt, so, okay, es gibt nicht nur Hauptkomponente, Nebenkomponente, Sättigungskomponente, sondern es gibt halt neben Fleisch und Fisch auch noch Gemüse, was du so inszenieren kannst.
Ja.
Und das war auch Teil eines großen Nachhaltigkeitskonzeptes, wo ich gesagt habe, wir müssen es schaffen, die Tellermitte für alle frei zu machen. Ja?
Ja.
Und da
Ist ein
finde
schöner
ich,
Satz.
gehört Gemüse rein. Und das ist sowohl nachhaltig in der Physiologie als auch in der Ausbildung, als auch in der Nachhaltigkeit. Ja?
Man braucht ja Leader, die sich dessen annehmen, wenn es so um Veränderungsprozesse geht. Aber Leader wachsen ja auch nicht an den Bäumen. Viele sind ja sehr, sehr lange schon in Leadership. Brauchen wir denn generell in der Hospitality einen Generationswechsel im Management? Also siehst du das auch, dass viele, die in Führungspositionen sind, einfach schon sehr, sehr lange da sind und dass manche Veränderungsprozesse einfach stockend vonstatten gehen?
Ja, ich hätte da einen Ansatz, dass man sagt, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahre Küchenchef, Küchendirektor, Executive Chef, wie auch immer sie heißen mögen, in einem großen Haus bist, dass du einmal im Jahr, also wenn du die Chance hast, zum Beispiel in einem größeren Unternehmen zu sein, dass du einfach sagst, okay, für einen Monat gehst du jedes Jahr in ein anderes Unternehmen, also innerhalb der Unternehmensgruppe. Kleineres Hotel, Fokus auf, keine Ahnung, du hast mehr das Maisgeschäft und die anderen haben mehr Leisure, dass man so open-minded bleibt, weil ich sehe das oft, dass halt viele Kollegen irgendwann dann auch gar nicht mehr essen gehen, ne? Sich gar nicht mehr inspirieren lassen. Das finde ich schade. Klar, das kostet Geld, das kostet Zeit. Aber wenn man mal so diesen Switch machen würde, dass man sagt, okay, wir haben die Möglichkeit mit, keine Ahnung, 60 Hotels, nehmen wir das Beispiel von der Einleitung, dass man dann sagt, okay, einen Monat im Jahr rollieren wir mal alle durch, um da halt Erfahrung reinzubringen. Ansonsten ist es oft so, aus meiner Erfahrung raus, dass junge Leute oft ausgebremst werden. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, auch eine Thematik in der Hospitality, wenn du jetzt nicht zig Jahre in der Hotellerie gearbeitet hast, ja, sondern vielleicht nur da eine Ausbildung gemacht hast, danach in die freie Gastronomie gegangen bist, dann kriegst du teilweise nicht mal eine Rückmeldung, sondern sofort eine Absage, wenn du dich auf eine Leading-Position bewirbst. Ja, wo ich mich dann immer frage, mit welcher Berechtigung? Weil ganz ehrlich, wenn ich ein großes privates Restaurant mit Bankettbereich, mit Tagungsbereich, mit à la carte geleitet habe, wo ist der Unterschied? Jetzt mal abgesehen davon, dass das Frühstück fehlt, da haben aber relativ wenig Küchenchefs einen großen Input drauf, sage ich mal.
Ja, schade eigentlich.
Da glaube ich, könnte die Hospitality sehr viel mehr Energie ziehen, ja. Und wenn die Küchenchefs und Küchenchefinnen, wobei die sind tatsächlich sehr viel offener, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht,
Küchenchefinnen
ja,
gibt's ja
für
leider wenig, ne?
ja, aber auch das ist halt ein Thema, ne?
Ja.
Das funktioniert halt mit Familie nicht gut in unserem aktuellen Mindset. Ich glaube, das würde trotzdem funktionieren
Ja, glaube ich
mit
auch.
Doppelspitzen. Aber, ja, so weit sind wir noch nicht. Wir sind sehr träge und wir sind sehr stabil.
Stabil, ja. Wir haben eine Rubrik im GM Cocktail Podcast. Ich sag dir jetzt vier Themen und du gibst ein ganz kurzes Statement dazu ab. Auf was bist du besonders stolz?
Teil dieser großartigen Hospitality-Gemeinschaft zu sein.
Die größte Veränderung.
Meine Kinder?
Hotel ohne Küche ist.
Airbnb?
Mut zur Veränderung.
Brauchen wir schneller, besser jetzt als gestern.
Stimmt. Wir sind schon am Schluss. Was verbindest du mit rational, würde ich gerne noch wissen.
Also erstmal tatsächlich großartige Produkte. Das ist jetzt hier kein Werbetrailer, aber nee. Ich habe damit immer gerne gearbeitet und habe mich immer sehr gefreut. Ich habe auch viele Küchen geplant.
Ja.
Wenn die Küchenbrigaden, die dann in den neuen Küchen arbeiten dürften, das genauso gefeiert haben wie ich auf den Plänen, wenn die Geräte dann auch dementsprechend genutzt worden sind.
Ein geiles Gefühl.
Ja, ist wirklich gut. Ja? Und als letztes halt, mittlerweile würde ich fast sagen, eine liebgewonnene Freundschaft mit dir verbinde ich mit rational.
Danke, schön. Kann ich nur zurückgeben. Insofern, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die Folge. Ja. Und freue mich auf alles das, was kommt und drück dir auch die Daumen für deinen Weg und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank, bis bald, ich freue mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, mir auch.
Der GM-Cocktail ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold, exklusiv auf Hospitality Pioneers.